Einer der Höhepunkte am derzeitigen German Film Festival ist Dominik Grafs Verfilmung des Romans Fabian oder Der Gang vor die Hunde von Erich Kästner. Und darüber möchte ich mit Dr. Leo Kretzenbacher sprechen. Er ist Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Hallo.
Hallo, Herr Kretzenbacher.
Der Roman Fabian erschien ja 1931, damals noch mit dem harmloseren Untertitel Die Geschichte eines Moralisten. Jetzt heißt es ja Der Gang vor die Hunde. Und er spielt in Deutschland gegen Ende der goldenen 20er, die von, wie wir ja wissen, Hedonismus, Weltwirtschaftskrise und politischer Zuspitzung geprägt waren. Und in dieser Zeit, in dieser Geschichte, bewegt sich der Protagonist Fabian, so quasi als nüchterner Beobachter, der auch zunehmend schmerzhafte Verluste erfährt, sich mit den Begebenheiten arrangiert und letztendlich untergeht. Und soviel ich weiß, beginnt der Film in der Gegenwart und führt uns dann in die Vergangenheit. Warum denn? Ist das eine Parallele zur Gegenwart?
Ich denke schon, dass sich Parallelen finden lassen. Es wird ziemlich viel von den neuen wilden 20er Jahren gesprochen, derzeit. Auch im englischen Kontext natürlich, The Roaring Twenties sind wieder da. In Berlin vielleicht speziell, weil Berlin nun wieder nach der Vereinigung der Stadt, nach der Wiedervereinigung der Stadt, die einzige deutsche Weltstadt ist. Und genauso wie in der Weimarer Republik ungeheuer viele Leute aus der deutschen Provinz anzieht. Es gibt ja in Berlin seit längerem schon den Streit zwischen den Berlinern und den Zugezogenen. In Berlin macht man sich häufig lustig über die Schwaben, die zugezogen sind natürlich. Es gab eine große Auseinandersetzung. Ich glaube, Wolfgang Thierse hat sich beschwert, dass man in Berlin in der Bäckerei keine Schrippen mehr bekommt, sondern nur noch Weckle und solche Sachen. Und das ist zum Teil auch das Thema von Fabian. Also dieser Dr. Jakob Fabian, der kommt aus der Provinz nach Berlin, ist natürlich wieder eine Parallele zum Leben des Autors. Erich Kästner kam aus der Provinz in Sachsen, aus Leipzig, 1927 nach Berlin. Und Fabian sieht, genau wie Kästner das damals wohl gesehen hat, diese Großstadt mit staunenden großen Augen, ja, als jemand, der aus der Provinz kommt. Die ungeheuer hektische Stadt des tagsüber und die unanständige Stadt der Sünde nachts in Berlin. Also das ist ein wichtiger Teil von Fabian. Und ich glaube, ganz ähnlich erfahren, dass Leute auch heute, die nach Berlin kommen, unsere Austauschstudierenden sind immer ganz begeistert von Berlin und ich glaube tatsächlich, Berlin ist die einzige wirkliche deutsche Weltstadt heute wieder.
Dieser Film reiht sich ein in einen Trend, der im Moment wieder vorherrscht, zumindest in Deutschland, also die goldenen 20er, eine Renaissance quasi. Wir wissen das durch diese Fernsehserie Babylon Berlin. Oder auch Fassbinders Film Berlin-Alexanderplatz wurde ja wieder aufgefrischt in Deutschland. Die erzählen ja alle Geschichten aus dieser Zeit.
Ja, ich denke diese Attraktivität von Berlin als Erzählort ist tatsächlich sehr, sehr eng verwandt mit dem Gefühl, dass da sich was wiederholt. Also es gibt parallele Dinge einer immer stärker werdenden politischen Auseinandersetzungen zwischen links und rechts in Deutschland. Das Gefühl, dass die Extreme nicht mehr miteinander reden können. Das war das Gefühl in der Weimarer Republik, dass die Weimarer Republik zum Scheitern gebracht hat. Die Gefahr besteht wieder. Aber eben auch diese Lebenslust, die ungeheure Lebenslust der Weimarer Republik in Berlin. Ich glaube, das ist auch etwas, was heute wieder relevant ist und was heute die Leute wieder fasziniert. Ich finde es interessant, wie der Regisseur Dominik Graf, der Regisseur von Fabian, die Auseinandersetzung mit dem Berlin der 20er Jahre ganz anders macht als die sehr erfolgreiche Netflix-Serie Babylon Berlin. Das ist eine tolle Serie, aufgebaut auf einer tollen Serie von Büchern, von historischen Kriminalromanen von Kutscher, Volker Kutscher. Und das ist ein Kostümfilm, ein Periodenfilm im besten Sinn des Wortes. Ja? Also, die Serie Babylon Berlin versucht tatsächlich, den Zuschauer in die Atmosphäre des Berlins der 20er Jahre hineinzuziehen, sodass man sich praktisch fühlt wie ein Beobachter, der tatsächlich zu der Zeit beobachtet. Die Details, die historischen Details sind sehr, sehr genau, sehr gut gemacht. Das ist ja größtenteils gefilmt in dieser neuen Berliner Straße, der Ufer des Filmstudios in Babelsberg. Und Dominik Graf macht das nun ganz anders. Er macht etwas, was wir von der Literatur her kennen, Die letzte Welt von Christoph Ranzmayr zum Beispiel, dass er ganz bewusst Anachronismen einsetzt. Das heißt, der Film, wie Sie schon gesagt haben, beginnt mit einer Fahrt durch einen modernen, 2021 zeitgenössischen U-Bahnhof in Berlin, und dann taucht die Kamera auf aus dem U-Bahnhof und ist auf einmal in Berlin der späten 20er Jahre. Und immer wieder passieren solche kleinen, scheinbar unauffälligen, aber doch sehr pointierten Anachronismen, bewussten Anachronismen. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo die Protagonisten auf der Straße gehen und über ein paar sogenannte Stolpersteine gehen. Die Stolpersteine, vielleicht wissen das nicht alle, sind Gedenksteine, die ins Straßenpflaster eingelassen sind, aus Messing, die erinnern an jüdische Berliner und Berlinerinnen, die in dem Haus gewohnt haben, das an diesen Gehweg angrenzt, und die getötet wurden, ermordet wurden durch die Nazis, deportiert wurden durch die Nazis. Gibt es in vielen deutschen Städten, aber in Berlin eben auch. Und so zeigt dieser Film, der eben in den späten 20er Jahren spielt, zugleich ein bisschen die spätere Geschichte von Berlin. Was alles passiert, was alles aus diesem politischen Chaos, aus dem politischen Streit der Weimarer Republik, welche fatalen Folgen dieser Streit hat für viele Leute in Berlin. Also bewusst eine Gegenüberstellung des modernen Berlin mit dem Berlin der 20er Jahre und eben bewusst nicht der Versuch, Babylon Berlin nachzuahmen.
Der Film ist ja 3 Stunden lang. Wie der Film ja selbst von sich behauptet, ist die Geschichte frei nach dem Roman von Erich Kästner. Aber wenn man Kritiken liest, man hört daraus, dass die Vorlage mehr als nur eine Vorlage ist, dass es ziemlich genau an das Buch hält. Nun, Kästner sagte ja selbst damals, als dieser Roman veröffentlicht wurde, 1931, dass sein Roman gar keine Geschichte hat. Wie können wir uns jetzt 3 Stunden lang einen Film angucken, der keine Geschichte hat?
Ja, ich denke, das ist ein bisschen Koketterie von Kästner mit dem berühmten Zitat von Flaubert, der Emma Bovary Un livre sur rien, ein Buch über gar nichts, genannt hat. Das natürlich auch nicht stimmt. Emma Bovary hat eine Geschichte, Fabian hat eine Geschichte, und zwar eine sehr, sehr interessante und engagierte Geschichte, eben dieser Jakob Fabian und seine Freunde. Es geht um das Erlebnis des Jakob Fabian. Es gibt tatsächlich eine Handlung, es gibt sogar ein Ende der Handlung im Roman. Am Ende versucht Fabian, aus seiner Beobachterrolle herauszugehen und einen Jungen, der zu ertrinken droht, zu retten. Er springt also ins Wasser. Der Junge schwimmt ans Ufer, aber Fabian ertrinkt sarkastischerweise. Das heißt, die Figur Fabian versucht selber zu handeln, und ganz zum Schluss erst kommt sie vom Beobachten zum Handeln. Aber es gibt andere Figuren in dem Roman, wie zum Beispiel Fabians Freund Labude, der ein Intellektueller ist, der an seiner Habilitationsarbeit schreibt, übrigens zu einem Thema, das Kästner selbst bearbeitet hat in seinem Studium, und der dann durch einen außerordentlich geschmacklosen und missglückten Scherz des Assistenten des Professors, der ihm sagt, seine Habilitationsarbeit sei gescheitert, was gar nicht gestimmt hat, zum Selbstmord getrieben wird und so weiter. Es gibt also wirklich dramatische Verwicklungen, es gibt eine Liebesgeschichte. Anders als natürlich im Buch versucht der Film auch, weitere Kästner-Texte mit hereinzunehmen. Also Kästner-Gedichte zum Beispiel werden aus dem Off gelesen, die viele Leute heute noch kennen. Kästner war ja als Lyriker jetzt gerade nicht ein abgehobener Lyriker. Er hat seine Lyrik Gebrauchslyrik genannt. Er hat sehr viel fürs politische Kabarett gearbeitet. Und diese Gedichte spielen auch eine große Rolle in dem Film. Aber wie gesagt, das Buch hat tatsächlich eine Geschichte, anders als Kästner das ein bisschen kokett vielleicht behauptet.
Nun, wer an den Autoren interessiert ist, Erich Kästner, für den ist dieser Film ja auch sehenswert, denn es das heißt ja, dass der Protagonist autobiografische Züge des Autors hat, wie Sie das auch schon erläutert haben. Gibt es da noch andere Züge, die ziemlich klar Erich Kästners sind?
Fabians Freund Labude, dieser Germanist, spiegelt ein bisschen den promovierten Germanisten Dr. Erich Kästner wider, der eben angefangen hat, wie Labude im Roman über Lessing zu arbeiten, über Lessings hamburgische Dramaturgie. Also da ist die Erfahrung mit dabei, auch die Erfahrung der scheiternden Liebesbeziehungen, der auseinandergehenden Liebesbeziehungen, die Fabian das Herz bricht. Auch das ist teilweise autobiografisch. Kästner ist unter anderem aus Liebeskummer von Leipzig weggegangen, auch weil er einen Skandal verursacht hat mit einem Gedicht in einer Leipziger Zeitung, aber auch aus Liebeskummer. Er hat immer auch ein bisschen über sein eigenes Leben geschrieben. Das sehr bekannte Gedicht Sachliche Romanze von Kästner, das so beginnt, viele werden das kennen. Als sie einander 8 Jahre lang kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kamen ihnen plötzlich ihre Liebe abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Auch das ist autobiografisch, und auch diese Erfahrung der abhanden kommenden Liebe ist im Fabian bearbeitet. Der Untertitel des Films, den Sie übrigens erwähnt haben, ist der originale Untertitel des Manuskripts gewesen. Und wir haben, also das Buch ist 1931 erschienen, als mit unter dem Titel Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Und zwar in der Form, wie der Verlag das Buch bearbeitet hat. Das ist ja so, dass natürlich kaum ein Buch so erscheint, wie es im Manuskript ist, oder eigentlich gar kein Buch so erscheint, wie es im Manuskript ist. Bücher werden lektoriert und werden natürlich umgearbeitet. Und von Kästners Manuskript wurden die besonders starken polemischen Spitzen abgeschliffen, sozusagen in der Redaktion, im Verlag. Und erst 2013 hat Sven Hanuschek das Originalmanuskript gefunden, das Originaltyposkript mit handschriftlichen Anmerkungen Kästners im Literaturarchiv in Marbach gefunden und hat das herausgegeben unter dem Originaltitel Erich Kästner, unter dem Originaltitel Der Gang vor die Hunde. Und man sieht in dieser Neuauflage, in der neu herausgegebenen Form, wie viel, viel polemischer, wie viel, viel kritischer, sarkastischer Kästners Original Manuskript war. Und der Film ist stärker an dem Originalmanuskript, an einem Original orientiert, als an dem Buch, das 1931 ein bisschen editiert herausgegeben wurde oder veröffentlicht wurde.
Erich Kästner musste sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass er alles beobachtete, alles sah, was geschah, aber nichts dagegen unternommen hat, also kein Kämpfer war in dem Sinn. Die Macht der Feder quasi hat er nicht benutzt. Trotzdem wurde von den Nazis als undeutsch eingestuft und seine Bücher wurden verbrannt. Also irgendwas war ja schon vorhanden in seinen Werken.
Ja, Kästner hat diese merkwürdige Position gehabt, dass er von links wie von rechts angegriffen wurde. Walter Benjamin hat sehr, sehr polemisch gegen Kästner gearbeitet, auch gegen geistesverwandte Schriftsteller wie Tucholsky zum Beispiel. Für Benjamin waren diese Schriftsteller nicht radikal genug. Sie haben nicht klar genug Position bezogen. Und für Benjamin bedeutet das, diese Position zu beziehen, ist eine ganz klare politische Position zu beziehen, und zwar auf der extremen Linken. Und obwohl Leute wie Tucholsky und Kästner ganz bestimmt keine rechten Ideologen waren oder ganz bestimmt nicht auf der rechten Seite des politischen Spektrums standen, waren sie skeptisch auch gegenüber den Kommunisten in Deutschland, die ja stalinistisch beeinflusst waren, natürlich in den 30er Jahren. Sie hatten auch eine gewisse Skepsis, und diese Skepsis haben ihnen die Linken übel genommen. Die Rechten haben Kästner übel genommen, dass er von Anfang an sehr, sehr früh, sehr pointiert Stellung bezogen hat gegen die Nazis, allerdings von einem von einem bürgerlichen Standpunkt aus. Kästner schreibt sehr viel selber darüber, in den 20er, 30er Jahren, auch später in seinen Lebenserinnerungen. Er sagt, ich bin ein Kind meiner Klasse, ich bin ein Kind von Kleinbürgern. Und ich kann über diesen Schatten nicht drüber springen. Ja? Also ich komme nicht aus der Arbeiterklasse, ich bin kein Arbeiterschriftsteller. Kästners politische Vorstellungen waren geprägt von politischen Philosophien, die dann später tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland grundlegend waren. Das heißt, die Idee eines sozialdemokratisch beeinflussten einer sozialverantwortlichen Marktwirtschaft. Also das teilweise tatsächlich in der Bundesrepublik mehr als eine Phrase nur war, diese Idee einer sozialverantwortlichen Marktwirtschaft, die ja nicht eine gelenkte Staatswirtschaft ist. Und das war natürlich in der Weimarer Republik viel zu, sowohl für die Rechte als auch für die Linke, viel zu moderat. Ja, es war nicht radikal genug. Die Nazis wussten genau, dass Kästner ihr Gegner war. Kästner war von Anfang an auf der schwarzen Liste der Nazis als Literat. Seine Literatur, besonders der Fabian natürlich, aber auch sehr viele von seinen Gedichtbänden, wurden als sogenannte Asphaltliteratur, das heißt als eben Großstadtliteratur, die nicht das Ethos, das von den Nazis bevorzugte Ethos der Heimatliteratur, der Blut- und Bodenliteratur hatte, natürlich diffamiert. Und Kästners Bücher waren unter den Büchern, die von Berliner Studierenden 1933 auf dem Opernplatz feierlich verbrannt wurden und durch einen Treppenwitz der Geschichte war Kästner der einzige Autor, der zufällig dabei war, als seine Bücher verbrannt wurden. Er ist da zufällig als Passant zufällig vorbeigekommen, als seine Bücher, wie die Nazis das genannt haben, den Flammen übergeben wurden. Und er wurde sogar erkannt und hat sich dann schnell verzogen. Kästner war nicht primär im mörderischen Schema der Nazis. Das heißt, sein Leben war nicht unmittelbar in Gefahr. Er war weder Jude noch Kommunist noch homosexuell. Das heißt, er passte nicht in dieses Schema der Nazis, der Leute, die Nazis vernichten wollten. Und wie viele Schriftsteller hat sich Kästner vor die Frage gestellt gesehen, soll ich emigrieren? Und er hat diese Frage für sich beantwortet, hat auch ein Gedicht darüber geschrieben: Ich lebe von der deutschen Sprache und ich muss das, was man mir in der Weimarer Republik vorgeworfen hat, das Beobachten, das muss ich auch in der Nazi-Zeit tun. Ich muss auch Deutschland beobachten, was hier passiert. Und er hat leider kein großes geschichtliches Buch geschrieben über die Nazi-Zeit. Er hätte das tun können. Er hat sehr viele Erfahrungen natürlich gemacht. Er hat ein kleines Buch geschrieben, Notabene 45, über das Ende der Nazi-Zeit, das er erlebt hat, als Teil einer Filmcrew sozusagen aus Berlin geflohen. Die haben einen Filmplan eingereicht, den man irgendwie in den Bergen drehen musste, dann sind in die Alpen geflohen. Das war sehr interessant. Und er hat eben versucht, als Autor, der nur für die Schublade schreiben durfte, er hatte Berufsverbot, zu überleben in Deutschland und Zeugnis abzulegen. Es gab viele Schriftsteller, die man dann in der Nachkriegszeit Schriftsteller der inneren Immigration genannt hat. Bei manchen ist das ein bisschen problematisch, dieser Begriff. Bei Kästner ist er wahrscheinlich sehr zutreffend. Kästner hat sogar, und das ist eine Anekdote, die einen eigenen Film wert wäre, an dem Prestige-Projekt der UFA zum Jubiläum, der 50-jährigen Jubiläum der UFA, der Filmorganisation, die von den Nazis natürlich als Propagandainstrument missbraucht wurde, an diesem großen Jubiläumsprojekt mitgemacht und das Drehbuch geschrieben für den Jubiläumsfilm Münchhausen, der tatsächlich Anfang der 40er Jahre in Farbe gedreht wurde mit einem ungeheuren Aufwand. Alles das wurde direkt von Goebbels beaufsichtigt und Goebbels hat zugelassen, weil es einfach keine guten Drehbuchautoren mehr gab in Deutschland. Die wurden alle vertrieben, hat zugelassen, dass Kästner tatsächlich unter einem Pseudonym, dem Pseudonym Berthold Bürger, dann das Drehbuch geschrieben hat. In der englischen Wikipedia steht übrigens, Berthold Bürger im Drehbuch für Münchhausen. Und wenn man auf den Link klickt, dann kriegt man tatsächlich den Berthold Bürger aus dem 18. Jahrhundert, der natürlich nicht im 20. Jahrhundert ein Drehbuch geschrieben hat. Und Kästner hat es sogar geschafft, einige Kommentare in das Drehbuch reinzuschmuggeln, die man damals politisch lesen konnte. Also das berühmte Zitat, die Zeit ist kaputt und so weiter. Also Kästners Leben während der Nazizeit war schwierig. Er hat überlebt, er hat in Deutschland überlebt. Er hat die Bombardierung seiner Heimatstadt Dresden gegen Ende des Krieges nicht direkt miterlebt, aber seine Eltern haben da gewohnt. Er war bald nach der Zerstörung Dresdens dort und hat eben dann diese Erfahrung versucht, nach dem Krieg zu benutzen, indem er wieder viel, viel stärker Literatur für Kinder geschrieben hat und versucht hat, eine neue Generation zu erziehen, die im Geist des Antifaschismus, im Geist des Pazifismus, der Zusammenarbeit zwischen Leuten, im Geist der Solidarität erzogen wird. Natürlich war das nichts ganz Neues für Kästner. Kästner ist ja auch schon in der Weimarer Republik als Kinderbuchautor sehr bekannt geworden. Emil und die Detektive natürlich vor allem, aber auch andere Kinderbücher. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat er versucht, dies weiterzuschreiben. Wie viele seiner Kollegen, die emigriert waren, hat Kästner eigentlich dann nicht mehr so richtig den Anschluss an die Mainstream-Literatur gefunden nach dem Zweiten Weltkrieg. Also sein wichtigstes Buch für Erwachsene ist und bleibt der Fabian.
Erich Kästner, eine komplexe Figur. Und wie gesagt, autobiografische Züge sind vorhanden in diesem Buch, Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Jetzt als Film zu sehen am German Film Festival, als besonderer Anlass mit einer vorgängigen Einführung, morgen in Canberra, nächsten Montag in Adelaide, Brisbane und Perth und hoffentlich an diesem Samstag auch in Melbourne. Die Einführung dann geschieht durch Dr. Leo Kretzenbacher, sofern Covid nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Und weitere Tage, an denen der Film in den Kinos gezeigt wird, können Sie aus dem Festivalprogramm entnehmen, zu finden auf der Webseite germanfilmfestival.com.au. Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Besten Dank.
Danke, Herr Kretzenbacher.